Hallo und herzlich willkommen zu Asien aktuell, dem Podcast des Regionalprogramms Politikdialog Asien der Konrad-Adenauer-Stiftung mit Sitz in Singapur. Ich bin Alina.
Und ich bin Jan. Und wie üblich hört ihr hier von uns relevante Nachrichten aus der Region sowie Expertengespräche. Nach dem News-Teil hört ihr ein Interview von mir mit Dr. Marina Rudjak, in dem ich mit ihr über chinesische Entwicklungszusammenarbeit gesprochen habe. Ein hörenswertes und interessantes Interview.
Ja, ich bin gespannt, Jan, auf das Interview. Und außerdem hast du ja den Shangri-La-Dialog in Singapur beobachtet. Was ist dir denn aufgefallen?
Ja, in der Tat. Also vielleicht zunächst einmal, der Shangri-La-Dialog ist wahrscheinlich die wichtigste Konferenz in Südostasien zu Verteidigung und Sicherheit, die eigentlich jährlich hier in Singapur stattfindet. Allerdings jetzt im 2020 und 2021 war sie pandemiebedingt ausgefallen, aber war dann jetzt wieder da, hat wieder stattgefunden. Sprecher waren unter anderem der japanische Premierminister sowie eine Vielzahl von Verteidigungsministern, zum Beispiel der USA, Chinas, Japans, Australiens, Singapurs natürlich, Indonesiens, aber auch viele andere. Aus Europa, muss man sagen, nur waren auf dem Level Frankreich und die Niederlande vertreten. Die deutsche Verteidigungsministerin Lambrecht konnte man wohl nicht zur Teilnahme überzeugen, obwohl ja auch wir, ähnlich wie Frankreich und auch die Niederlande, ein Indo-Pazifik-Strategiepapier haben. Das hätte sich also eventuell angeboten. Aber ja, sie war leider nicht dabei. Das Gleiche gilt auch für den Verteidigungsminister aus dem Vereinigten Königreich. Ja, aber generell muss man leider sagen, dass der Shangri-La-Dialog in diesem Jahr wirklich keine Wohlfühlveranstaltung war. Also im Zentrum stand hauptsächlich die Rivalität zwischen den Vereinigten Staaten und der Volksrepublik China, sowie natürlich auch der Krieg in der Ukraine. Selenskyj, der Präsident der Ukraine, hatte auch einen Auftritt. Er wurde per Video zugeschaltet. Aber abgesehen davon ging es wirklich die meiste Zeit um ein Hin und Her zwischen den USA und China. China hat sich sehr unnachgiebig gezeigt zu Fragen wie Taiwan oder dem, wie sie es bezeichnen, den negativen Einfluss der Einmischung der Vereinigten Staaten in der Region und haben dabei weiter versucht, sich selber als ein sehr friedlich aufsteigendes Land darzustellen, was eigentlich immer nur, das ist typische chinesische Rhetorik, Win-Win-Kooperation mit anderen Ländern in der Region vorsieht. Die USA, also mit Verteidigungsminister Lloyd Austin, kritisierte das chinesische Verhalten, insbesondere in der Region. Also man hat wiederholt, was man eigentlich schon immer sagt, dass die Chinesen das internationale Recht und Normen untergraben und dass sie ja sich verhalten wie Bullies, die andere und kleinere Länder dazu zwingen, sich ja ihrem Verhalten sozusagen anzupassen. Also man muss leider sagen, dass, wie gesagt, das Gesamtbild nicht besonders stabil oder wohlfühlend aussah, sondern da ging es schon teilweise heiß her mit recht scharfer und unnachgiebiger Rhetorik. Andere Länder wie zum Beispiel Indonesien, aber auch Singapur haben sich später dazu geäußert, dass es eigentlich ja nicht unbedingt so zielführend ist. Insbesondere die Indonesien sagte das, also der Verteidigungsminister Prabowo Subianto sagte, dass man nicht immer alles nur unter dieser Rivalität zwischen USA und China sehen sollte, sondern gerade, dass auch die Region selber, wie zum Beispiel im Südchinesischen Meer, zur Lösung beitragen und analysieren sollte.
Ja, wie Jan schon sagte, war ja leider die deutsche Präsenz auf dem Shangri-La-Dialog nicht sehr stark. Allerdings ist der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kurz darauf zu einem Besuch in die Region gereist. Den Auftakt machte am Dienstag Singapur, wo er den Außenminister, den stellvertretenden Premierminister sowie die Präsidentin des Landes traf. Unter anderem, um über die Folgen und den Umgang mit dem russischen Krieg gegen die Ukraine und die gemeinsamen Wirtschaftsbeziehungen zu sprechen. Im Anschluss fliegt der Bundespräsident weiter nach Indonesien, wo er mit Präsident Joko Widodo zusammenkommt. Beide Länder, Singapur und Indonesien, gelten als verlässliche Partner Deutschlands in Südostasien. Mit seinen rund 270 Millionen Einwohnern ist Indonesien das bevölkerungsreichste Land mit einer sehr starken Wirtschaftskraft in Südostasien. Und Singapur verurteilte den russischen Angriffskrieg sehr stark und schloss sich auch den westlichen Wirtschaftssanktionen an. Darum gibt es mit Singapur eine gute Basis der Kooperation. Während Deutschland in diesem Jahr den G7-Vorsitz innehat, hat Indonesien den Vorsitz der G20, der Gruppe der führenden Industrie- und Schwellenländern, inne. Die Botschaft Frank-Walter Steinmeiers während seines Besuchs galt der Globalisierung, wonach die Vernetzung verschiedener Länder miteinander weiter ausgebaut werden solle, während aber die Verwundbarkeit aufgrund dieser Vernetzung gleichzeitig abgebaut werden müsse. Außerdem sind mir Streiks in Südkorea aufgefallen, die wo wir gerade über die globale Vernetzung gesprochen haben, die auch Auswirkungen auf die globalen Lieferketten haben. Denn in Südkorea haben die Lastkraftfahrer für eine Woche gestreikt. Und dies hat sich bereits negativ auf die globalen Lieferketten für Materialien ausgewirkt, die für die Produktion von Halbleitern, also den sogenannten Computerchips, aber auch für die Produktion von Autos dringend benötigt werden. Die Gewerkschaft der Lastkraftfahrer begann den Streik aufgrund der extrem schnell steigenden Preise für Benzin, die wir im Moment überall spüren, und forderte dafür einen Ausgleich sowie einen Mindestlohn. Der Streik wurde außerdem auch von Teilen der Bevölkerung unterstützt, die gemeinsam mit den Fahrern auf die Straße gingen. Nach 4 erfolglosen Verhandlungsrunden und einem Verlust von 1,2 Milliarden US-Dollar konnten beide Parteien am Dienstag dann endlich eine Einigung erzielen. Jan, was ist dir denn sonst noch aufgefallen in der Region?
Ja, vielen Dank, Alina. Ich habe noch zwei Dinge, die ich erwähnen möchte. Und zwar einmal eine Entwicklung, die ich mit etwas Besorgnis sehe. Und zwar geht es leider wieder um Indien und die Spannungen zwischen Hindus und Muslimen. Also bereits letzten Monat hat es eine TV-Debatte dort gegeben, wo ein hochrangiger BJP-Politiker, also BJP, das ist ja die Regierungspartei, der auch Modi angehört, der Premierminister. Und dort hat er sich abwertend über den Propheten Mohammed geäußert, was dann direkt zu Aufruhr geführt hat, und innerhalb der Partei wurde er dafür auch abgestraft. Das hat aber nicht dafür gesorgt, dass es jetzt nicht irgendwelche großen Proteste geben würde. Ganz im Gegenteil. Also es ist bereits letzten Monat passiert, aber es gibt immer noch weitgehende Proteste im ganzen Land. Und zwar nicht nur innerhalb Indien, sondern mittlerweile auch selbst in Bangladesch zum Beispiel, wo viele Tausende auf die Hauptstadt Dhaka marschiert sind und sich über Indien und über das Verhalten von der BJP beschwert haben. Insbesondere das finde ich interessant, wie sich eben andere muslimische Länder zu diesen Dingen verhalten. Das ist ja ein Kontrast zum Beispiel zu den Dingen, die in China, in Xinjiang passieren. Da haben wir ja auch in der letzten Episode von berichtet, wo andere muslimische Länder eher schweigender sind. Aber in diesem Fall hat es eben auch zu Protesten geführt in anderen Ländern. Ja, und dann habe ich noch eine zweite, etwas leichtere Nachricht. Und zwar geht es da um Thailand. Und dort wurde Cannabis legalisiert. Cannabis gilt in Thailand jetzt also nicht mehr als illegales Rauschmittel. Interessant dazu ist aber noch der Diskurs, der darum stattfindet. Also es ist so, dass der Gesundheitsminister in Thailand dieses Projekt schon lange vorhatte und er möchte tatsächlich eine große Cannabis-Industrie aufziehen in Thailand, die auch nach Covid und so weiter und dem Einbußen im Tourismussektor der Wirtschaft wieder helfen soll, auf die Beine zu kommen. Jetzt ist es aber so, dass die eigentlichen Gesetze, die Cannabis jetzt regulieren sollen, noch nicht durch das Parlament gegangen sind. Das bedeutet, dass wir in Thailand gerade in einer Situation sind, wo Cannabis nicht mehr als Betäubungsmittel gilt, wie eben gesagt, aber die genauen Gesetze, wie es nun verwendet werden darf, sind eigentlich noch nicht klar. Also wir sind gerade in so einer Art Grauzone. Was dazu geführt hat, dass letzte Woche Donnerstag, wo der erste Tag war, wo es eben kein illegales Betäubungsmittel mehr war, viele Geschäfte in Bangkok und überall im Land geöffnet haben und einfach Cannabis ganz normal verkauft haben. Also man konnte seine Gramm Cannabis dort kaufen, ohne zum Beispiel jetzt einen medizinischen Attest oder sowas zu brauchen. Das ist interessant, weil ursprünglich war die Idee, dass man medizinischen Gebrauch von Cannabis legalisieren wollte und nicht den, ja, sozusagen zur Vergnügung. Aber da sind wir gerade in so einer Art Grauzone und jetzt ist so ein bisschen die Frage, ob sich das dann im Nachhinein nochmal ändern wird, ob man vielleicht doch einen Attest braucht oder nicht. Aber momentan ist der Stand jedenfalls der, dass man tatsächlich in Thailand nun in ein Geschäft gehen kann und sich Cannabis kaufen kann und es dann zumindest zu Hause auch konsumieren darf.
Ja, vielen Dank, Jan. Der letzte Punkt ist ja durchaus auch interessant für die deutsche Debatte, denn die Ampelkoalition überlegt ja auch, Cannabis in Deutschland eventuell zu legalisieren. Das heißt, wir können auch nach Thailand blicken, wie sich die Situation dort entwickelt. Wir beobachten die Ereignisse generell in der Region natürlich für euch weiter. In der Zwischenzeit könnt ihr uns gerne auf Facebook und Instagram unter KASPDA oder auf unserer Webseite kas.de/politikdialogasien finden. Jetzt wünschen wir euch aber erstmal viel Spaß beim Interview mit Marina Rudjak.
Ambassador Marina Rudjak ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Heidelberg und hat zudem eine Vertretungsprofessur für chinesische Politik an der Universität Frankfurt inne.
Liebe Marina, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für unseren Podcast. Wir wollen heute mal sprechen über chinesische Entwicklungshilfe. Das ist ein sehr interessantes Thema, über das ich schon länger mal reden wollte. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir eine echte Expertin hier haben, mit der ich darüber mal sprechen kann. Das ist aus vielen Gründen interessant. Also man könnte sich anschauen, inwiefern die chinesische Entwicklungshilfe vielleicht anders ist als die von europäischer Seite, von US-amerikanischer oder japanischer Seite, wo sie besonders relevant ist, ob und wie sie sich verändert hat. Aber auch aus sicherheitspolitischen Gründen ist das sehr interessant. Da gibt es Vorwürfe von unlauterer Einflussnahme, die mit dieser chinesischen Entwicklungshilfe einhergeht, zumindest aus Sicht des politischen Westens, würde ich mal sagen. Oder Vorwürfe, dass man sich nicht an gewisse Umweltstandards halten würde oder Good Governance-Standards und solche Dinge. Also wir haben vieles zu besprechen, aber zunächst möchte ich einmal mit einer einfachen Frage anfangen. Und zwar ist China sowohl ein Geberland in der Entwicklungshilfe als auch ein Entwicklungsland. Also das ist ja erstmal eine kleine Spannung dazwischen. Marina, wie kann das sein, dass China beides ist? Entwicklungsland und Geberland für die Entwicklungshilfe.
Hallo Jan, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier in dem Podcast zu sein. Und du steigst natürlich mit einer sehr, sehr interessanten Frage ein, die mir immer wieder gestellt wird. Ja, wie kann es eigentlich sein, dass China sich selber noch als Entwicklungsland bezeichnet, wenn es Entwicklungshilfe gibt? Und was vielen dabei nicht bekannt ist, dass China seit den frühen 1950er Jahren Entwicklungshilfe gibt und sprich im Prinzip mehr oder weniger seit der Gründung der Volksrepublik China gleichzeitig ein Entwicklungsland, ein Empfängerland, zuerst von sowjetischen Entwicklungshilfen, später dann ab 1978 unter Deng Xiaoping auch westlichen Entwicklungshilfen, also Empfängerland war und gleichzeitig Geberland. Ja? Und übrigens nicht nur China. Auf Indien trifft es genauso zu. Aber wie du schon siehst, auf unseren Landkarten ist ein Land eben entweder arm und Empfänger oder reich und Geber, aber eben nicht beides.
Ja, vielen Dank für die Einschätzung. Manchmal muss man seine Perspektiven durchaus ausweiten und dann sind die Antworten gar nicht so schwer. Also wie groß ist chinesische Entwicklungshilfe in der Welt? Was sind vielleicht bestimmte Regionen, wo das besonders relevant ist? Und Strategien und Motive kommen wir vielleicht dann im Nachhinein zu sprechen.
Also zunächst einmal die genaue Positionierung, welchen Rang China einnimmt, das ist nicht so einfach. Zum einen, weil die chinesische Regierung die Zahlen nicht transparent veröffentlicht. Liegt nicht nur daran, dass sie es nicht wollen, sondern es liegt daran auch, dass das chinesische Entwicklungshilfesystem extrem fragmentiert ist und viele Ministerien gar nicht miteinander kommunizieren, so dass es schwierig ist, auch für die chinesische Regierung so einen kompletten Überblick zu haben. Und dann ist es auch so, dass China die eigene Entwicklungshilfe anders kalkuliert als wir im Westen. Aber diejenigen, die versucht haben, sozusagen Schätzungen zu machen, kommen zu dem Ergebnis, dass China unter den Top 10 ist, irgendwo auf Rang 7. Und auch das, ja, um jetzt wieder die historische Perspektive reinzuwerfen, ist gar nicht so krass neu, sondern selbst Anfang der 80er Jahre, ja, als China eigentlich zu den 20 ärmsten Ländern der Welt zählte, war das der 8. größte Geber in Subsahara-Afrika. Und in den 70er Jahren gab China circa 2% seines BIP für Entwicklungshilfe aus. Und wie du vielleicht weißt, hat die OECD, also der Club der reichen Länder, so einen Richtwert von 0,7% für Industrieländer. Und den haben bis heute so 5-6 Länder erreicht. Jetzt muss man natürlich im Hinterkopf haben, ja, also Chinas 70er Jahre so viel Geld für Entwicklungshilfe gab, hatte auch damit zu tun, dass China den UN-Sitz haben wollte, was sie auch geschafft haben, ja, 1971. Und das war da, wo wir halt diesen krassen Peak hatten mit den 2% der Entwicklungshilfe. Also China ist ein relativ großer Geber und aber nicht erst seit Kürzem, sondern eigentlich schon die ganze Zeit.
Bleiben wir gleich mal bei dieser historischen Perspektive. Es wird, und darüber wollen wir gleich noch ein bisschen weiterreden, es wird China immer vorgeworfen, zumindest heutzutage, dass mit der Entwicklungshilfe bestimmte Motive oder Motivationen einhergehen, die vielleicht nicht lauter sind oder dass man bestimmte Einflussnahmen nehmen möchte in Entwicklungsländern. Aber bevor wir im Klein-Klein darauf zu sprechen können, eine historische Frage dazu. Hast du das Gefühl, dass sich die Motivation und die Strategien von Entwicklungshilfe verändert haben? Also du hast beschrieben, dass China schon sehr lange
Entwicklungshilfegeberland ist. Jetzt ist es aber so, dass oft darüber gesprochen wird, wie sich China verändert hat. Insbesondere seit 2008, seit der globalen Finanzkrise, dann unter Xi Jinping, wie man aggressiver geworden ist, wie man eine größere Rolle in der Welt spielen will. Und China hat sich, sagt man, im politischen Westen zumindest oft, und ich denke, das ist auch unbestritten, sehr verändert und ist aggressiver geworden. Hast du da Parallelen feststellen können, dass auch in der Strategie oder in den Motivationen von Entwicklungshilfe sich etwas geändert hat? Und wenn ja, welche sind das? Und danach sollten wir wahrscheinlich darüber sprechen, was diese Motivationen genau sind. Aber wir ziehen es mal von hinten auf. Hast du Veränderungen feststellen können, die dem ähnlich sind, dieser Veränderung, die China grundsätzlich unterstellt oder bestätigt wird, sagen wir es mal so?
Ja, auf jeden Fall. Also grundsätzlich, wenn wir sagen Entwicklungshilfe betrachten, egal ob bei China oder bei allen anderen Ländern, können wir im Groben sagen, es gibt so drei Kategorien von Motiven. Das sind politische, ökonomische und humanitäre Motive. Und die haben wir natürlich auch alle bei China, wobei das Humanitäre immer so krisenresponsiv ist, ne? Und das Politische und Ökonomische sich natürlich abwechselnd, je nachdem, was innenpolitisch passiert. Und da können wir seit sozusagen Gründung der Volksrepublik mit China bis heute sehr wohl sozusagen Veränderungen feststellen, auf die ich auch gerne eingehe.
Ja, lass es da ansetzen. Also was würdest du sagen, sind die Hauptmotivationen chinesischer Entwicklungshilfe? Und vielleicht, wenn es dir möglich ist, könntest du das auch im Vergleich zu denen von Europa zum Beispiel oder von US-amerikanischer Perspektive stellen. Also wo glaubst du, sind die Motivationen sehr ähnlich und wo sind sie sehr unterschiedlich?
Also für China kann man im Großen und Ganzen sagen, dass Chinas Entwicklungshilfe eigentlich eine Externalisierung der chinesischen Modernisierungs- und Reformpolitik ist. Also China exportiert das, wovon es glaubt, dass es der chinesischen Entwicklung geholfen hat. Und das heißt, dieser starke Fokus auf Infrastrukturentwicklung, ja, das ist etwas, was China im Innenkontext als ganz essentiell erfahren hat. Ursprünglich übrigens durch japanische Entwicklungshilfe nach China, denn Japan kam mit dem Modell Infrastrukturentwicklung gegen konzessionäre Kredite, gegen Zugang sozusagen zu chinesischen Rohstoffen und Märkten in den 80er Jahren. Und das ist etwas, wovon chinesische Politiker gesagt haben, das hat uns geholfen und das hat auch die japanische Industrie unterstützt. Aber wenn ich so eine kleine Brücke schlagen darf, die Idee selber ist mitnichten neu, sondern der erste Präsident der Republik China, Sun Yat-sen, hat eigentlich seinerzeit dem Völkerbund genau das gleiche Modell vorgeschlagen. Das heißt, diese Idee, Infrastruktur gegen Rohstoffe oder sozusagen Infrastruktur als das Mittel, um Länder aus der Armut zu heben, ist eines, das auf das frühe 20. Jahrhundert zurückgeht.
Sehr interessant. Also das hat es in Japan gegeben, ja offensichtlich, wie du gerade beschrieben hast. Gibt es das auch bei europäischer Entwicklungshilfe oder bei amerikanischer Entwicklungshilfe ähnliche Motivationen?
Also den Fokus auf Infrastruktur hatte die westliche Entwicklungshilfe in den 70er Jahren. Und aufgrund der Schuldenkrise der Entwicklungsländer ist man davon abgerückt und ist sozusagen das im Zusammenhang mit dem Ende des Kalten Krieges, der zum Verlust der Relevanz von Entwicklungshilfe für den Westen als politisches Instrument, zu einer Verlagerung vom Fokus zu erst sagen, humanitären Motiven, zur Änderung Good Governance und so weiter geführt hat, hat sich im Westen sozusagen der andere Ansatz herauskristallisiert, dass man zuallererst gute Institutionen braucht, also eine gute Governance, gute Regierungsführung und aus der fließt dann alles andere. Das heißt, das ist eine multidimensionale Vorstellung von Entwicklung, die die politische Dimension als die Grundlage von allem sieht. Und die chinesische Seite sagt, Moment, für uns ist der wirtschaftliche Aspekt die Grundlage. Ne? Erst wenn Straßen da sind, ja, erst wenn sozusagen die grundlegende Wirtschaftsinfrastruktur vorhanden ist, kann es zu einer Wirtschaftsentwicklung kommen, kann es sozusagen zu einer Armutsminderung kommen und erst dann sozusagen passieren Dinge wie die gute Regierungsführung, Korruptionsbekämpfung, Armutsminderung und so weiter.
Sehr interessant. Also diese Motivation, wie es heute aus der chinesischen Entwicklungshilfe zu sehen ist, hat es dann also in den Westen auch gegeben. Nur heute hat man sie geändert. Und jetzt sagt man, dass was die Chinesen tun, sei in irgendeiner Art und Weise nicht mehr korrekt oder nicht das Nonplusultra, sagen wir mal. Also es ist schon spannend zu sehen, wie der Westen sich dann in seiner Entwicklungshilfe weiterentwickelt hat oder anders entwickelt hat, aber dann ja trotzdem jetzt Vorwürfe daraus zieht, aus dieser Strategie gegenüber China. Und da möchte ich vielleicht noch etwas konkreter werden. Man macht zum Beispiel Vorwürfe von sogenannter Debt-Trap-Diplomacy. Ja, also sozusagen, dass man die Entwicklungsländer in so Schuldenfallen einspinnt. Also zum Beispiel gibt es Fälle in Sri Lanka mit einem großen Hafen, einer Entwicklung. Vielleicht könntest du da ganz kurz schildern, worum es dabei geht, also was genau dieser Vorwurf ist und dann, ob du das teilst oder ob du denkst, dass dieser Vorwurf verhält sich eigentlich nicht.
Schön, dass du das Beispiel Sri Lanka aufgreifst, weil das natürlich eines ist, das in der Forschung, sage ich schon, hoch und runter diskutiert wurde, aber das Problem mit der Forschung ist, ja, also man kann etwas auseinandernehmen, so viel man will, man kriegt diesen ersten Satz, der mal irgendwie in der Öffentlichkeit ist, nie weg. Und dieser erste Satz ist, China betreibt eine strategische Schuldenfallendiplomatie und das Beispiel dafür ist Sri Lanka. Also um sozusagen vorab aus der wissenschaftlichen Perspektive, ja, also alle, die sich irgendwie mit diesen Daten und Dokumenten und Fällen auseinandergesetzt haben, kommen zu dem Ergebnis, China betreibt keine strategische Schuldenfallendiplomatie. Was nicht heißt, dass Verschuldung kein Problem ist. Verschuldung ist sehr wohl ein Problem, allerdings nicht nur für die Empfängerländer, sondern auch für China. Und da gibt es sozusagen als Gegenbegriff zu der Debt Trap, die Creditor Trap. Ja, wenn sozusagen, wenn ich dir 8 Millionen schulde, ja, und einfach sage, ich kann sie aber nicht zurückzahlen, ja, bin nicht nur ich, die das Problem hat, sondern auch du hast das Problem, weil du kriegst dein Geld nämlich nicht wieder. Und vielleicht sozusagen so eine kurze Story, also der Begriff Debt Trap Diplomacy selber geht auf einen indischen Thinktanker zurück, Brahma Chennanai, der in einem Project Syndicate-Artikel gesagt hat, China verschuldet Länder strategisch. Und da muss man natürlich die Perspektive sehen, dass sozusagen die Beziehungen zwischen China und Indien relativ angespannt sind und Indien der neuen Seidenstraßeninitiative, also der Belt and Road Initiative, sehr kritisch gegenübersteht wegen Pakistan und wegen Kaschmir. Ne? Also das heißt, da muss man also bei solchen Begriffen immer die eigenen Motive mit berücksichtigen. Und dann wanderte dieser Begriff, wurde irgendwie von 2 Harvard-Studenten aufgegriffen, in einem Harvard-Journal verwurschtelt, dann griff die New York Times das auf, dann griff der amerikanische damalige Außenminister Pompeo das auf und dann wurde das sozusagen zum fliegenden Wort und China macht Schuldenfallendiplomatie. Was in Sri Lanka allerdings wirklich der Fall war, also ja, China hat dort einen Hafen kreditfinanziert, es war so ein Lieblingsprojekt des ehemaligen Präsidenten in seiner Heimatprovinz. Und dann war das Ding halt nicht besonders profitabel. Es gab Wahlen, es gab einen neuen Präsidenten, der sich das Teil angeschaut hat und das möglichst schnell wieder loswerden wollte. Und eben auf Xi Jinping, auf den chinesischen Präsidenten, zuging und sagte, ja, ihr habt diesen Hafen finanziert, wollt ihr den nicht betreiben? Und die chinesische Regierung sagte, also wir selber würden das nicht machen, aber wir schauen sozusagen, was wir machen können. Und dann hat China Merchants Port, das ist sozusagen großer chinesischer Hafen- und Logistikbetreiber, sich bereit erklärt, das Teil zu übernehmen. Was allerdings nicht stimmt und was wir immer wieder lesen, dass das gemacht wurde, weil Sri Lanka überschuldet war und weil es Kredite an China nicht bedienen konnte. Das ist nicht der Fall. A, war Sri Lanka nicht überschuldet und B, wurden die Gelder, die jetzt über den Lease von China Merchants Port reinkommen, nicht zur Rückzahlung chinesischer Kredite verwendet, sondern für die Rückzahlung von fälligen Eurobonds, also Krediten an europäische Privatbanken, die Anfang 20er fällig wurden und die sehr viel teurer waren für die sri lankische Regierung als chinesischen Kredite. Und insgesamt im sri-lankischen Kreditportfolio machte China, glaube ich, insgesamt gerade mal 10% aus. Die Hauptkreditgeber von Sri Lanka sind europäische Privatbanken. Und dann sozusagen, wenn wir über Verschuldung global reden, müssen wir uns natürlich auch die Frage stellen, wer ist insgesamt für die Verschuldung verantwortlich? Und dann landen wir eben nicht nur bei China, dann landen wir im Zweifelsfall auch wieder bei uns.
Ja, schön, dass wir da mal darüber gesprochen haben. Das ist in der Tat eine sehr interessante Perspektive, denn auch ich komme immer und immer wieder über diese Geschichte, dass das eben ein klarer Fall von Schuldenfalle und so weiter sei. Und ich hatte mich das in der Tat auch gefragt, denn wenn die irgendwann zahlungsunfähig sind, dann ist es natürlich auch für die chinesische Seite nicht mehr gut, denn man bekommt sein Geld nicht wieder.
Genau, und vielleicht noch sozusagen so eine Ergänzung dazu. Also Verschuldung ist natürlich ein Problem, ja, und wir müssen uns irgendwie global alle Gedanken darüber machen, wie gehen wir mit der Ungleichheit um und wie kriegt man das hin, dass Länder, die sich entwickeln müssen, Ressourcen dafür haben. Und da vertritt China einfach eine andere Perspektive auf Schulden als wir, ne? Also wir mögen keine Schulden. Und China, die chinesische Regierung sagt, also auch aus der eigenen Geschichte heraus, um sich zu entwickeln, muss man sich verschulden. Und der Horizont, den wir anlegen, ist länger als der, den der Westen anlegt. Also wir schauen auf die Entwicklungspotenziale eines Landes und kalkulieren das in unsere sozusagen Risikokalkulation ein und nicht eben, wo die Länder jetzt stehen. Was davon besser ist, wissen wir nicht. Wenn wir ganz ehrlich sind, ja, ist es jetzt auch nicht so, dass die westliche Entwicklungshilfe immer erfolgreich war. Im Endeffekt kommt es auf die Agency der Länder an, die die Kredite nehmen. Und diese Agency, diese Eigenverantwortung der Länder ist etwas, was wir im westlichen Diskurs leider sehr oft ausblenden.
Lass uns noch zwei weitere Vorwürfe in den Blick nehmen. Und zwar einmal den Vorwurf, dass China so ein bisschen seine wirtschaftliche Macht, also das Geld, was man eben hat, ohne das an bestimmte Governance-Vorgaben oder sowas zu binden, ausnutzt, in Anführungsstrichen, um solche Deals abzuschließen. Da frage ich mich immer, ist das ein Vorwurf, den man gelten lassen kann? Oder ist das nicht auch etwas, was zum Beispiel die Europäische Union auch tut? Also ich meine, die Europäische Union nutzt auch ihre Wirtschaftsmacht, um politische Ziele in anderen Ländern zu erreichen. Ich muss immer hier, wir sitzen in Singapur, in der Region Südostasien, ich muss immer an Kambodscha denken und das Everything But Arms Agreement, also diese Wirtschaftshilfen sozusagen für Kambodscha, die dann eben, wenn man mit der Menschenrechtssituation im Land nicht zufrieden ist, weggenommen wurden. Und da hat man das im Prinzip auch gemacht. Also es ist im Prinzip die gleiche Struktur. Ich benutze meine Wirtschaftsmacht, um gewisse politische Ziele zu erreichen. Also würdest du sagen, man kann diese beiden Dinge vergleichen? Oder macht China das vielleicht fundamental anders? Das wäre die eine Frage. Und dann die zweite Frage noch, die als Vorwurf im Raum steht, ist die von Umweltschäden. Also dass das, was China tut, eben überhaupt nicht gewisse Projekte oder Kredite eben nicht an Umweltstandards bindet. Und das machen andere Entwicklungsgeber schon. Und würdest du sagen, das ist ein Vorwurf, der durchaus geltend machen werden soll?
Ich glaube, zuerst muss man an den grundlegenden Unterschied zwischen der chinesischen und der westlichen Entwicklungshilfe oder Entwicklungszusammenarbeit ran. Und das ist, dass wir auf der chinesischen Seite einen meistens integrierten Ansatz haben aus Entwicklungshilfe, sozusagen entwicklungsbezogenen Krediten und Auslandsdirektinvestitionen. Ne? Also das sind sozusagen die Charitable, wie wir es im Englischen sagen, also im Deutschen Entwicklungshilfe ähnliche und kommerzielle Motive vermischt in Paketen. Auf der westlichen Seite haben wir das sehr, sehr stark getrennt. Ja, wir haben Entwicklungshilfe, die ist rein sozusagen Non-Profit ausgerichtet und wir haben wirtschaftliche Tätigkeiten. Und dann, ne, wenn wir jetzt so ganz kritisch sind, kann man natürlich leicht sagen, unsere Entwicklungshilfe hält sehr saubere Standards ein, aber sozusagen die ganze Debatte um die deutsche Wirtschaft, um ihre Investitionsverantwortlichkeiten und so weiter, ja, wir betrachten das als separat, ne, und da sind wir sehr kritisch, ne, da führen wir auch gerade in der Zivilgesellschaft eine sehr harte Debatte über Arbeitsstandards, über Wertschöpfungsketten, auch über Umweltstandards, ja, wo auch unsere Unternehmen sich nicht immer mit Ruhm bekleckern, denn ich meine, wir haben ja unsere ganze Verschmutzung sozusagen outgesourced in Entwicklungsländer, ja. Würden wir sie wieder sozusagen reexportieren, hätten wir horrende Kosten. Und in China, da alles irgendwie vom chinesischen Staat kommt, ja, auch das, was die chinesische Regierung als kommerziell bezeichnet, kommt im Endeffekt von chinesischen Staatsbanken, ist es relativ einfach zu sagen, das ist alles China und China macht alles schlecht. Und wenn man das auseinanderdröseln würde, ja, und dann sozusagen mit uns vergleichen, ja, wäre es immer noch problematisch, aber dann würden wir vielleicht sozusagen über eine Probleme Gegenüberstellung reden. Also du siehst, ich bin auch, ich bin kritisch gegenüber China, ich bin auch kritisch gegenüber sozusagen unserer eigenen Wirtschaft, als jemand, der aus Critical Development Studies kommt, der sozusagen die Standards, die wir zu Hause hochhalten, halt eben nicht so hoch hält in Entwicklungsländern. Es ist immer noch besser als chinesische Unternehmen, ja? Aber es ist halt eben nicht deutsche Standards. Sehr oft, muss man leider sagen. Und dann sind wir beim Thema Umweltschäden. Also China verfolgt als Teil seiner Außenpolitik das sogenannte politische Nicht-Einmischungsprinzip. Das ist eines der 5 Prinzipien der friedlichen Koexistenz, die seit 1955 Kern der chinesischen Außenpolitik sind und übrigens der indischen. Es war nämlich ein Abkommen, ursprünglich ein Abkommen zwischen China und Indien. Und ein Kernbestandteil davon ist politische Nicht-Einmischung, mit Ausnahme natürlich der Ein-China-Politik und Taiwan, also sprich Länder, die China, die Taiwan diplomatisch anerkennen, ja, denen gibt China keine Entwicklungszusammenarbeit, außer bei humanitärer Hilfe. Da ist es anders. Also China war zum Beispiel größter Geber in Haiti und Haiti erkannte Taiwan an. Und das heißt, sozusagen zurück zur Nicht-Einmischungspolitik, dass die chinesische Regierung sagt, es steht uns nicht zu, unseren Partnerregierungen zu sagen, welche Standards die anlegen sollen, sondern wir machen das, was die sagen, was wir machen sollen. Nun hat es real zu zahlreichen Problemen geführt, ja, also Proteste von lokaler Bevölkerung, von Umweltgruppen wegen sehr offensichtlicher Umweltverschmutzung. Und was wir jetzt letztes Jahr gesehen haben, war zum ersten Mal eine ganz kleine Abkehr von diesem Host Country Principle. Und zwar haben das chinesische Handelsministerium und Umweltministerium Regularien für Auslandsinvestitionen verabschiedet, die chinesische Unternehmen dazu anhalten, wenn die Umweltstandards in den Zielländern niedriger sind als in China oder internationale Standards, dann freiwillig internationale Standards oder zumindest chinesische Standards anzuwenden. Diese Policy ist ganz offensichtlich, ne, sozusagen ein Lernprozess. Problem daran ist, wie die meisten Politiken für Auslandsinvestitionen, ist sie freiwillig. Die ist nicht verpflichtend. Und ich habe mal chinesischen Ökonomen die Frage gestellt, warum ist die eigentlich freiwillig und nicht verpflichtet? Und die haben mich gefragt, wissen Sie bei euch wieder KfW? Ja, wie ist es eigentlich bei euch? Habt ihr verpflichtende Regularien für eure Unternehmen? Ja, und dann bin ich mal bei uns irgendwie zurückgegangen, habe ein paar Fragen gestellt, habe herausgefunden, nein, ist jetzt bei uns auch nicht so. Der Unterschied ist sozusagen, wir haben andere Einklagbarkeitsmechanismen. Also das heißt, da sind andere sozusagen Schutzmechanismen eingebaut, wenn man es denn drauf ankommen möchte. Aber auch bei uns diktiert der Staat dem Unternehmen nicht, welche Standards sie sich halten sollen, sondern die machen das dann im Zweifelsfall freiwillig, wenn sie das machen.
Ja, das ist sehr komplex, komplexer als man so denkt. Aber vielen Dank, du hast das sehr klar dargelegt. Ich möchte noch, bevor wir zum Ende kommen, denn wir sind in der Zeit schon relativ weit fortgeschritten, zumindest eine andere Frage stellen, die sich auf Zentralasien bezieht. Ich weiß, dass du auch eine Expertin für Zentralasien bist und auch dich sehr intensiv mit der China-Russland-Beziehung beschäftigst. Nicht nur wegen deinem persönlichen Hintergrund, sondern auch aus akademischem Interesse. Nun wird gerade sehr viel, insbesondere im Zuge der Ukraine und so weiter, darüber gesprochen, wie dicke, um es mal umgangssprachlich zu formulieren, Xi Jinping und Putin eigentlich miteinander sind und wie die China-Russland-Achse heutzutage so steht. Eine Sache, die dort wenig besprochen wird und die ich immer sehr interessant finde, ist chinesische Entwicklungshilfe in Zentralasien. Nun, Zentralasien ist natürlich, was man vielleicht früher und wahrscheinlich auch jetzt wieder, die Einflusssphäre von Russland nennen könnte. Also da hätte ich mal eine Frage, was deine Einschätzung ist. Also wie sieht Russland das Einmischen bzw. das Unterstützen, wie auch immer man es nennen möchte, durch chinesische Wirtschaftshilfe in speziell dieser Region? Ist das vielleicht ein... ja, etwas, wo diese Beziehung zwischen China und Russland, ja, diese limitless friendship, also diese Freundschaft ohne Limits, wo die ganz schnell wieder an ihre Limits kommen würde? Oder ist das etwas, was auch in Russland begrüßt wird? Also wie siehst du diese Region?
Ja, super spannende Frage. Also vielleicht ganz kurz zu der limitless friendship. Dieser grenzenlosen Freundschaft. Ich würde diese Rhetorik nicht überbewerten. Denn China und Russland war noch nie eine Liebesbeziehung. Ja? Und wenn man die grenzenlose Freundschaft so stark betonen muss, muss man sich auch die Frage stellen, wie grenzenlos ist sie denn eigentlich? Jetzt zum Beispiel Zentralasien, es ist so, dass sowohl Russland als auch China Zentralasien als den eigenen Hinterhof betrachten. Russland natürlich historisch geopolitisch, China ebenso, sozusagen sowohl geopolitisch als auch wegen der autonomen Region Xinjiang, bei der die chinesische Regierung immer die Angst hat, dass sozusagen Unabhängigkeitsbestrebungen aus oder also revolutionäre Bestrebungen aus Zentralasien nach Xinjiang überschwappen. Und China ist massiv in den Öl- und Gasfeldern in Zentralasien investiert und hat natürlich auch da Angst, A, dass Chaos ausbricht, B, dass Russland die Kontrolle übernimmt. Und mein Eindruck ist, also die Region ist so hochpolitisch, dass man sowohl in der russischen als auch in der chinesischen Rhetorik relativ wenig darüber findet. Es wird nicht über potenzielle Konflikte gesprochen, die ja eigentlich offensichtlich da sind. Und diese Abwesenheit ist einfach so offensichtlich ins Auge springt, dass wenn man irgendwie so seine Puzzleteilchen zusammennimmt, dass man eigentlich zu dem Ergebnis kommt, das muss ziemlich explosiv sein, wenn da so wenig drüber geredet wird. Um jetzt mal so eine Parallele zu ziehen, also jetzt, als es kürzlich den Aufstand in Kasachstan gab, hat Russland ja relativ schnell Truppen geschickt, um das sozusagen zu befrieden, aus der russischen Perspektive. Und aus der chinesischen Rhetorik haben wir relativ wenig dazu gehört, außer es ist gut, dass das alles stabil ist. Ja. Nun wissen wir, als 1991 die Amerikaner ziemlich schnell, mit der Operation Desert Storm ziemlich schnell Truppen nach Kuwait geschickt haben, waren die Chinesen sehr geschockt, wie schnell die da reingehen konnten und haben dann kurz daraufhin eine schnelle Eingreiftruppe in Xinjiang aufgebaut, die sozusagen Gewehr bei Fuß steht für den Fall, dass irgendwas mit den Öl- und Gasfeldern passiert. Einfach sozusagen logisch weitergedacht, ja, wird die russische Intervention, auch wenn die sozusagen Stabilität wiederhergestellt hat, was im chinesischen Interesse ist, per se eher etwas gewesen sein, das die chinesische Regierung im Zweifelsfall nervös machen würde. Sprich, das ist einfach so ein, das ist ein Eierschalenlaufen, ja, und die Debatte darüber, sozusagen, dass China einen russischen Erfolg in der Ukraine positiv sehen würde, weil das eine Legitimation für Taiwan wäre, unterschreibe ich in dem Falle nicht, weil A, braucht China Russland nicht im Zweifelsfall Taiwan einzugreifen, das würde ich auch so machen. Aber nach der Ukraine könnte Zentralasien als nächstes kommen und das ist nicht im chinesischen Interesse.
Sehr spannend. Ich glaube, dazu müssten wir eventuell nochmal sprechen in einem weiteren Gespräch. Oder du müsstest auch noch eine Doktorarbeit schreiben. Ich glaube, da gibt es viel Material. Wahnsinn. Okay, leider müssen wir das Interview allerdings schon zu Ende bringen. Wir haben viele Sachen covern können, aber viele auch nicht. Ich danke dir aber recht herzlich. Bevor ich dich aber entlasse, möchte ich, dass du mit unseren Hörerinnen und Hörern noch eine Geschichte teilst, die du mir angefangen hast zu erzählen, bevor wir uns zum Interview gesetzt haben. Es geht um chinesisches Essen. Bitte.
Ja, also zunächst einmal, ich liebe chinesisches Essen, wie wahrscheinlich jeder, der in China war. Aber wenn man lange in China gearbeitet hat und ich habe lange für die GIZ in China gearbeitet, kriegt man auch mal das eine oder andere auf den Tisch, was für den europäischen Magen ein bisschen ungewöhnlich ist. Und als ich ganz, ganz frisch bei der GIZ war, hatte ich so ein Meeting mit dem Parteisekretär von Nanning. Das ist die Hauptstadt der südlichen Provinz Guangxi. Und in Guangxi essen sie lauter interessante Dinge, unter anderem Sandwürmer. Und dann standen diese Sandwürmer auf dem Tisch und ich saß zwischen dem Parteisekretär und dem Dolmetscher und sagte noch zum Dolmetscher, also es gibt so Dinge, die essen wir in Deutschland nicht. Ja. Und dann kam der Parteisekretär, nahm diese Sandwürmer mit seinen Stäbchen, tat sie auf meinen Teller und sagte, du musst unbedingt probieren. Das ist eine ganz große Delikatesse hier. Ja, na, was macht man? Ja, natürlich probiert man, diese Dinger haben geschmeckt wie, na, du kennst das, man sammelt Muscheln am Strand, die liegen so einen Tag rum, ja, fangen an zu stinken. So haben diese Sandwürmer geschmeckt. Aber, end of the story, viele Jahre später, hat der wunderbare Podcast, den ich hier empfehlen kann, Little Red Podcast, mal so einen Contest aufgerufen, wer hat das krasseste chinesische Essen gegessen. Und ich habe mich damit beworben und habe tatsächlich den dritten Platz bekommen mit der Tasse des Little Red Podcast. Der erste Platz allerdings, und da muss ich meinen Hut ablegen, war für jemanden, der noch lebende, in Schnaps betrunkene Skorpione gegessen hat. Ja, da können meine Sandwürmer nichts gegen.
Oh, herzlichen Dank. Dann hoffe ich, dass niemand das jetzt hier über Land hört. Aber das ist tatsächlich eine spannende Geschichte. Marina, ich bedanke mich recht herzlich für das Interview und auch für die nette Geschichte am Ende. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
Vielen Dank für die Einladung, Jan.